Ich knüpfe noch einmal an unsere Doppelpunktwoche. Vor einem Monat waren wir noch davor, jetzt sind wir schon 3 Wochen danach. In diese Doppelpunktwoche wollten wir, und das ist unser Wunsch und unser Gebet gewesen, einen Leuchtturm aufstellen, dass man etwas im Dorf merkt vom Evangelium. Der Startanlass war ein Konzert mit Slemish. Die kannten wir schon vor 2 Jahren. Das sind irische Freunde, eine Folkband, akustisch, die es hervorragend versteht, irische Musik und ihren Glauben zu verbinden. Slemish ist ein Name, der in Irland einen Berg bezeichnet. Und dieser Berg hat in der Geschichte von Irland eine wichtige Funktion, eine wichtige Bedeutung. Er hängt mit dem Patrickstag zusammen. Patrick ist ein Missionar gewesen im 5. Jahrhundert. Und er hat Irland missioniert, als es noch keine Christen in Irland gab. Das ist nicht lange nach der Urgemeinde gewesen. Also 400, 410, 415. Der Patrickstag, der wird momentan in der ganzen Welt gefeiert. Das Konzert mit Slemish war einen Tag nach Patrick's Day. Am 18. bei uns, am 17. März ist der Patrickstag. Wir haben versucht, für die, die noch etwas mehr Interesse haben am Glauben, einen Abend zu gestalten, der am Ende dann gefloppt ist, St. Patrick's Bekenntnisse. Ganz, ganz selten gibt es von einer solchen Person im Frühmittelalter, das ist frühestes Frühmittelalter, gibt es Originaltexte. Die meisten Heiligen haben nur eine Geschichte, die lang nach ihrem Tod über sie geschrieben wurde, aus der Brille der Nachfolger, und die überzeichnen alles wunderbar. Aber von Patrick gibt es 2 Texte, die er selber geschrieben hat und die nicht in Zweifel stehen, dass das irgendjemand anders geschrieben hat, sondern es ist so echt, das ist Patrick gewesen. Die sind überliefert in Armagh in einem Buch. Aber noch wichtiger ist, die Spur von Patrick, die führt bis in den Kanton Schwyz. Vielleicht kennt ihr die Kirche in Tucken. Wenn man an der Autobahn Richtung Uznach fährt, hat links eine kleine Kapelle. Diese Kapelle erinnert an Gallus und Columbanus. Das waren weitere Missionare, die dann von Irland 100 Jahre später in die Schweiz gezogen sind. Ich habe euch die Karte. All diese Orte, die hier einen kleinen Punkt haben, dort waren Gallus und Columbanus, auch in Tucken. Und Tucken war damals noch am Obersee. Das heißt, es war nicht verlandet. Es hat sich sehr viel verändert in den letzten Jahrhunderten bei uns. Also man kam mit dem Schiff von Zürich nach Tucken, das waren römische Straßenstationen, und Gallus hat versucht, die alemannische Bevölkerung in Tucken zu evangelisieren, und er wurde am Ende verjagt, weil er hat einen Altar dieser verschiedenen Götter, die sie damals in Holztempeln angebetet haben, in den Zürichsee geworfen. Es ist nichts passiert, die Götter haben sich nicht gerecht und einige sind dadurch zum Glauben gekommen. Einige. Aber die Mehrheit nicht, und die haben dann Gallus und Columbanus verjagt, die sind nach Bregenz und später nach St. Gallen. Gallus hat nachher St. Gallen gegründet. Und ihr seht, die sind am Schluss bis nach Bobbio in Italien weitergereist auf ihre Missionsreise. Wer die Spur zurückverfolgt, ich zeige die ganze Karte, der sieht, die war sehr lang, die Reise, und die startete in Bangor in Nordirland. Heute im südlichsten Zipfel von Nordirland ist Bangor. Das war 100 oder 150 Jahre nach Patrick. Aber der eigentliche Auslöser dieser Reise war das Leben von Patrick. Ein wunderbarer Missionar. Ich erzähle nicht mehr, ich möchte euch noch die Wundernase erhalten. Vielleicht machen wir den Abend nochmal. Wir haben nur gemerkt, wir haben die falsche Form gewählt. Lesebistro hat niemand angesprochen. Da haben alle gedacht, das ist irgendwas von der Schule. Da gehen wir sicher nicht hin. Nächstes Mal machen wir eine Multimedia-Vorführung. Das zieht hoffentlich besser. Weil der Inhalt ist so gut, wenn man diese Originaltexte hört aus dem Jahr 460 vielleicht nach Christus und diesen echten Menschen sprechen hört, wie er von seinem Glauben berichtet, da wird es einem wirklich warm ums Herz. Aber nicht mehr dazu, ich habe über diese Reise die Spur von Patrick entdeckt. Das ist schon seltsam, die Evangelischen erforschen einen Heiligen. Aber wir glauben alle, dass alle an Jesus glaubenden Verstorbenen heilig sind. Sogar die Lebenden, steht in der Bibel. Man kann sehr viel lernen von ihm. Ich habe auf der Recherche, wir haben diesen Abend zu zweit gestaltet und auf der Recherche auch dieses Buch natürlich nacherforscht. Das ist hier die Originalschrift oder Originalseite aus dem Book of Armagh, wo dieser Text von Patrick drinsteht. Ich habe den natürlich nicht in Latein zuerst gelesen, sondern auf Deutsch, den gibt's auf Deutsch. Und in diesem Buch gibt es auch noch ein Lied von Patrick, das man auch mit großer Wahrscheinlichkeit auf Patrick zurückführt. Und bevor wir mit unserer Predigt starten, möchte ich euch dieses Lied teilen. Nicht, weil ich denke, es passt nur gut, weil ich denke, dass ich selber mit dieser Geschichte von Patrick und mit diesem Lied etwas sehr, sehr Tiefes neu entdeckt habe. Und das hat mit Gottes Dreiheit zu tun. Ich möchte euch gerne das Lied vorsingen. Wir sehen nachher den Text. Es heißt The Lorica, das ist Latein und heißt die Oberkörperrüstung oder der Brustpanzer in Altlutherisch. Also etwas Ähnliches wie im Epheserbrief steht. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Wort Trinität hört, Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit. Das klingt nach Theologie, nach einer alten Kirche, nach anglikanischer Kirche. Dort gibt es die Trinity Brompton Church. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die Matthäus berichtet. Und die ganz am Anfang vom Leben von Jesus steht. Also nicht ganz am Anfang, aber doch am Anfang der Zeit, wo man Jesus wahrnehmen konnte, wo er erwachsen war. Wer mitlesen möchte, Matthäus 3, Abvers 13. Dann kam Jesus aus Galiläa zu Johannes an den Jordan, um sich von ihm taufen zu lassen. Aber Johannes versuchte, ihn davon abzubringen. Und sagte, ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Doch Jesus antwortete, lass es für diesmal geschehen. Denn nur so können wir alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da fügte sich Johannes. Und als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihm. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, das ist mein lieber Sohn. An ihm habe ich meine Freude. Die Taufe von Jesus ist ein Moment, wo wie ein Reißverschluss im Himmel aufgeht. Und was sehen wir? Zuerst sah es Jesus, aber durch Johannes und die anderen Jünger sehen wir es auch heute. Was sehen wir? Wir sehen nicht eine Person, die Gott ist. Wir sehen drei. Wir sehen einen, der sagt, das ist mein Sohn. Das heißt, das ist ein Vater. Und wir sehen einen Geist. Und wir sehen einen Sohn. Drei. Einer auf der Erde, einer zwischendrin und einer im Himmel. Und es ist der Moment, wo der Reißverschluss im Himmel einen Moment lang aufgeht und nachher wieder zu ist. Wer die Geschichte von Jesus kennt von Anfang an, der hat schon einige Hinweise darauf erlebt, dass Jesus nicht allein ist und dass auch Gott im Himmel nicht allein ist. Im Lukas 2 steht, am Ende der Weihnachtsgeschichte. Und Jesus wurde stark im Geist. Gottes Gnade war auf ihm. Später, und das steht im gleichen Text, war Jesus mit 12 Jahren im Tempel. Sie waren auf der Wallfahrt nach Jerusalem gewesen. Und die ganze Dorfgemeinschaft ist wieder heimgezogen. Nur Jesus war nicht dabei. Und die Eltern, Maria und Josef, die merkten das erst einen Tag später. Weil sie dachten, der ist irgendwie bei den anderen jetzt mitgelaufen. so wie die Gemeindeausflüge so sind. Und später suchen sie ihn, sie finden ihn im Tempel, diskutierend mit den Schriftgelehrten. Und dann sagt Jesus noch etwas Spannendes. Er sagt, wusstet ihr nicht, dass ich dort sein muss, dort, wo mein Vater ist, oder was meinem Vater gehört wörtlich? Und sie verstanden ihn nicht. Maria behielt all diese Worte in ihrem Gedächtnis. Der Vater, stark werden im Geist oder durch den Geist kann man auch übersetzen. Das sind Hinweise schon vor der Taufe, wo Jesus einen Bezug hat zum Vater und zum Geist. Und jetzt ist Jesus unterwegs. Matthäus berichtet das so schnörkellos. Jesus ist allein unterwegs aus Kapernaum, aus der Stadt, in der er aufgewachsen ist. Das steht hier aus Galiläa. Und Galiläa ist am See Genezareth. Kapernaum ist die Heimatstadt von Josef und Maria. Und Jesus ist offensichtlich allein unterwegs und geht das Ufer entlang bis an die Mündung des Jordan und er geht dem Jordan nach. Und er kommt zu der Stelle, wo Johannes tauft. Johannes war sein Verwandter, denn Maria und Elisabeth waren Cousinen. Was hat Jesus wohl angetrieben, sich taufen zu lassen? Ich möchte euch einen kurzen Eindruck vermitteln, wie es bei der Taufstelle aussah und wie es dort klang. Der Johannes hat Bußpredigten gehalten. Der stand vielleicht im Wasser oder neben dem Wasser und er hat gesagt, die Axt ist schon an die Wurzel gelegt. Ihr Nattern, ihr Schlangenbrut. Solche Worte hörte man an der Taufstelle. Und immer wieder kehrt um und glaubt an Gott. Endet euer Leben, zu Deutsch heißt ihr Umkehr. Endet euer Leben, bereut eure Sünden und beginnt ein neues Leben. Und jetzt kommt Jesus, der Sohn Gottes, an diese Stelle. Das scheint doch gar nicht zu passen. Der Gesandte von Gott, der gekommen ist, um die Sünde zu überwinden, zu besiegen, ein Opfer zu bringen durch sein Leben, der kommt an diese Stelle und hört diese Botschaft. Und er sagt zu Johannes, bitte taufe mich. Es ist ganz kurz gefasst, was wir hier lesen, aber vielleicht war die Diskussion noch viel länger, dass Johannes versuchte zu erklären, Jesus, hast du nicht verstanden, was ich predige? Was es bedeutet, wenn du dich hier taufen lässt? Dann bist du ein Sünder, der Umkehr braucht. Das passt nicht. Deswegen wollte Johannes ihm das verwehren. Das passte nicht in sein theologisches Bild, überhaupt nicht. Das war nicht sein Auftrag, einen Gerechten zu taufen. Aber Jesus sagt dann, ich muss das tun. Es ist an uns, alles zu tun, was der Vater im Himmel will. Alles. Die ganze Gerechtigkeit. In Jesaja 53, Vers 12 gibt es eine Stelle, die so auf diese Situation passt, obwohl sie hier nicht zitiert wird, dass ich sie vorlesen möchte. Es wird über den Messias gesprochen hier und über das Ende des Messias und wie er gewinnt, wie er Retter wird. Darum schenke ich ihnen die vielen. Die Starken werden seine Beute sein. Weil er sein Leben dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Dabei war er es doch, der die Sünden der vielen trug und fürbittend für die Verbrecher einstand. Und mit dieser Prophetie im Hintergrund wird plötzlich erkennbar, dass es nicht Unsinn war, dass Jesus am Jordan war, bei Johannes war, die Botschaft von Johannes hörte und sagte, bitte taufe mich. Er hat es stellvertretend getan für alle, die Sünder sind. Die Taufe ist ein Bild fürs Sterben. Das erklärt uns später Paulus in seinem Brief und sagt, wer mit Christus getauft ist, der ist mit Christus mitgestorben. Das Wasser ist wie ein Grab. Unter Wasser kannst du nicht atmen, du stirbst. Und du bist symbolisch hier gestorben. Noch stärker wird das Bild, wenn man weiß, wohin der Jordan fließt. Das ist, glaube ich, der einzige Fluss, ja, vielleicht gibt es in Asien noch ein paar solche, die in einen See münden, der stirbt. Der Jordan ist ein wunderbarer Fluss. Am Anfang eine sprudelnde Quelle, ein Wasserfall, ein wunderschön klares Becken. Dann kommt der See Genezareth, voller Fische. Und dann kommt das schöne Jordantal. Und dann kommt das Tote Meer. Und dann versiegt alles. Da wird alles salzig und tot. In diesen Jordan hat sich Jesus taufen lassen. In diesen Tod. Das ist die Vorgeschichte. Das ist die Geschichte der Taufe. Und genau hier, in diesem Moment, öffnet Gott von sich aus den Reißverschluss des Himmels. Und er tut den Himmel einen Spalt auf, dass wir wie durch ein Zeltloch beim Camping, Hugo, in den Himmel schauen können, wirklich in den Himmel, und nicht unsere Zeltblache sehen. Hier zeigt sich Gott. Die alten Kirchengeschichtler und unsere Vorfahren, die Heiligen, die haben diesem Ereignis Epiphanie gesagt. Erscheinung. Es gibt noch eine Epiphanie auf dem Berg, wo Abraham und Elia mit dabei waren. Aber hier ist eine Epiphanie, wo sich Gott offenbart in seiner Dreiheit. Ich habe die Vorgeschichte extra erzählt, weil ich wusste, wir wissen schon sehr viel über Jesus. Die Menschen damals, zu diesem Moment, wussten noch gar nichts über Jesus. Vielleicht hatten sie, wenn sie aus Kapernaum waren, etwas über Jesus gehört. Und sie haben sich gewundert, weil er nicht verheiratet war. Ein Jude ist verheiratet. Weil er nicht zu einer Religionsgemeinschaft wie den Sadduzäern oder den Pharisäern gehörte und so weise war. Das hat sie schon gewundert. Aber Jesus als Sohn Gottes, das kannten sie nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht immer alles denken, was wir wissen, und denken, das ist schon alles klar gewesen. Nein, das war gar nicht klar. In diesem Moment möchte Gott, der Vater, all den Menschen in Israel und später der ganzen Welt zeigen, deswegen steht es in der Bibel, möchte er zeigen, wer bin ich und wer ist mein Sohn und was hat er vor? Und in diesem Moment wird etwas vom Geheimnis Gottes sichtbar. Es ist eine unglaubliche Hingabe, die man auf den ersten Blick erkennt. Ein liebender Vater, der nichts anderes sagt als, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich meinen größten Wohlgefallen. Da ist nichts, was mir nicht gefällt. Er nennt Jesus einen Sohn. Menschen mit muslimischem Hintergrund haben ein Riesenproblem, wenn sie hören, Jesus ist ein Sohn und Gott ist ein Vater. Denn sie fragen ja, woher kommt der Sohn? Wo ist die Frau zu diesem Kind? Es ist ein Geheimnis. Es gibt keine Frau. Aber es gibt einen Vater, der Jesus seinen Sohn nennt. Und dessen Liebe so unendlich groß ist, dass es in dieses Wort packt. Wer die Bibel später weiterliest und die Botschaft von Jesus verfolgt, wie er am Anfang vom Johannesevangelium durch Johannes dann sagt, jeder, der an den Sohn glaubt, wird auch ein Kind Gottes. In diesem einen Satz steckt das ganze Evangelium. Der Sohn ist da gekommen, damit andere auch Söhne und Töchter werden. Das ist die Liebe des Vaters. Er hat ihn geschickt als einen Stellvertreter für sündige Menschen, die in dem Moment, wo sie gerettet werden, wo sie umkehren zu Jesus und glauben, das ist das Wichtigste, glauben. Nicht selber sich aus den Haaren, aus dem Schlamm ziehen und einfach umkehren um der Umkehr willen und sagen, jetzt habe ich eine Lebenswende geschafft, jetzt bin ich 40, jetzt bin ich schlau, sagt der Schwabe. Ich bin einer, ein halber. Das stimmt schon etwas. Aber nicht die eigene Rettung, sondern der Glaube an den Sohn, der macht Menschen zu Gottes Kindern. Und dann ist da der Geist. In dem Moment, wo Gott den Himmel öffnet, kommt etwas aus dem Himmel. Es ist nicht hier eine Szene und hier eine Szene oder hier unten eine Szene und hier oben eine Szene. Es ist etwas, das sofort von dort oben nach hier unten kommt. Lukas beschreibt das, und der Heilige Geist kam sichtbar auf ihn herab, anzusehen wie eine Taube. Gott hat für einmal seine Gesetze gebrochen. Nein, seine Naturgesetze sind dazu da, dass Gott über ihnen steht. Gott hat den unsichtbaren Geist sichtbar gemacht in Form einer Taube. Das hat auch eine Bedeutung, denn die Taube ist das reine Tier, das bei den Juden als rein gilt. Deswegen ist es auch ein Opfertier. Es ist aber nicht nur sichtbar, es ist auch hörbar. Die Flügel rauschen bei der Taube, nicht wie bei der Eule, die man nicht hört. Und es ist spürbar in der Bewegung des Windes. Und Jesus hat später gesagt, du hörst den Wind nicht. Du spürst ihn aber. Du siehst ihn nicht, aber du spürst ihn. So ist es mit dem Heiligen Geist. Du siehst ihn nicht, aber du spürst ihn wohl. Immer wieder in diesem kurzen Moment, wo Gott den Himmel öffnet, kommen wir mit Erklärungen nicht weiter. Wir sehen etwas, wir realisieren, was hier beschrieben steht, und wir können mit dem Verstand nicht erklären, was es eigentlich bedeutet. Die Dreieinigkeit ist nicht etwas, das wir als Rätsel lösen müssen. Es ist etwas, das viel tiefer ist. Die Dreieinigkeit, Gott der Vater, Gott der Geist und Gott der Sohn, sind ein Geheimnis, das Geheimnis bleibt. Aber im Geheimnis kommt man zum Staunen. Es hat einmal ein Liedertexter gedichtet, was ist denn ein Geheimnis? Es ist doch das, dass man nie das letzte Wort über etwas sagen kann. Es ist nie definiert. Das ist ein Geheimnis. Man kann heute beginnen und das zu versuchen zu erklären und man sagt, heute habe ich es geschafft für mich. Und morgen beginne ich neu und sage, es stimmt doch noch nicht ganz. Es ist noch mehr in diesem Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Geheimnis heißt hier nicht, Gott möchte uns etwas verbergen. Das ist manchmal in unserer Sprache Geheimnis. Behalte ja das Bankgeheimnis. Nein, das ist nicht so gemeint. Geheimnis heißt hier, es ist etwas zum Staunen, das du nie begreifen wirst. Aber du sollst es versuchen zu begreifen. Aber geh nicht auf den Fehler ein, dass du mit deinem Verstand das erfassen könntest, du es dann abhaken könntest. Das wird nicht geschehen. So unfassbar ist der Geist. Er kommt vom Himmel, er ist Bewegung, er ist Sendung, und bei dem, wo er landet, geschieht etwas. Jesus hat ab diesem Moment begonnen, öffentlich zu wirken. Alles, was er getan hat, war im Geist. Gottes Geist hat ihn nie verlassen. Der Vater hat sich bei der Kreuzigung abgewendet. Jesus hat gesagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Aber später sagt er, in deine Hand lege ich meinen Geist. So ist die Taufe eigentlich ganz, ganz direkt verbunden mit dem, was wir nächsten Sonntag feiern und am Freitag feiern. Die Taufe ist der Beginn der ganzen Passionszeit, der ganzen Geschichte von Jesus, wie er gepredigt und geheilt und wie er sich vorbereitet hat auf dieses Opfer. Und dann ist da noch der Vater. Noch ein Blick auf seinen Satz, den er zu seinem Sohn sagt. Wir können das vielleicht mitempfinden, wenn wir ein Lob empfangen von einer Person, die uns sehr, sehr wichtig ist. Wie ist das, wenn diese Person sagt, ich bin so glücklich über dich? Wer sagt das? Auf dieser Welt wahrscheinlich hauptsächlich Eltern. Ich bin so glücklich, dass es dich gibt. Am Anfang versteht es das Kind noch nicht, da haben die Eltern die größte Berechtigung, das zu sagen. Denn es gibt gar nichts, was ihr Glück trüben könnte am Anfang. Da gibt es keinen bockigen Teenager und keinen eigenwilligen jungen Erwachsenen und auch keine Kinder, die ihre Spielsachen nie aufräumen. Wenn wir als Menschen dieses Werturteil sagen, ich habe so Freude an dir, dann kommt uns auch das in den Sinn, was nicht Freude macht. Aber wir haben auch diesen Moment, wo wir merken, wir haben so Freude an unserem Kind. Und sei es der Moment, wo es etwas einsieht und erkennt, das war falsch. Es ist falsch gewesen. Und der Moment, wo Eltern merken, jetzt kehrt mein Kind um. Jetzt hat es das begriffen. Es ist eine echte Umkehr. Dann ist in diesem Moment gnadenvoll fröhlich. Jesus hört die Stimme des Vaters, wie er sagt, das ist mein lieber Sohn. An ihm habe ich mein ganzes Wohlgefallen. Wie wichtig war diese Aussage für Jesus? Jesus war Mensch. Er hat alles Göttliche abgelegt, als er an diese Welt kam. Und hier spricht ihm der Vater durch den Vorhang, der kurz geöffnet wird, diese ewig gültige Wahrheit zu. Ich mache nochmal die Brücke zu uns. Wir haben vorher kurz erwähnt, durch den Sohn sollen andere Söhne und Töchter werden. Was Jesus hier erlebt, das erlebt er für uns und deswegen ist es aufgeschrieben. Denn wer in Matthäus liest, der merkt, dass es zunächst einmal für Jesus war. Über ihm öffnete sich der Himmel. Lukas beschreibt dann, dass auch Johannes das gesehen und gehört hat. Und über Johannes wussten es dann auch die Jünger, denn die Jünger hatten Kontakt mit dem Johannes. Ich glaube, es ist deswegen aufgeschrieben, weil es auch für uns die Botschaft von der Rettung ist. Dass Gott durch Jesus den einen Sohn zu uns sagen will, du bist auch mein lieber Sohn, du bist auch meine liebe Tochter. Genauso wie Jesus. Genau gleich. An dir habe ich mein ganzes Wohlgefallen. Und es wird Gott gehen mit den Eltern hier. Gott sieht die Dinge auch, die noch nicht in Ordnung sind. Und deswegen ist es abhängig von Jesus. Denn Jesus ist der Sohn, der uns zu Söhnen und Töchtern macht. Ich komme zum Schluss. Das Geheimnis der Dreieinigkeit kann man nicht theologisch erklären. Das haben schon viele versucht. Sehr viele. Die guten Versuche sind die, die die Betreffenden zum Staunen geführt haben. Die irgendwann ihren Stift auf den Tisch gelegt haben und gesagt, jetzt habe ich so viel über das nachgedacht und versucht, das zu beschreiben und ich komme nicht drauf, wie ich das verstehen soll. Die haben einen kleinen Schlitz in der Decke erkannt. Es ist nicht möglich, die Dreieinigkeit zu erklären. Und ich finde das Wort auch nicht so glücklich. Einigkeit. Mir gefällt das Lied besser, das von Gail Salmond gedichtet ist, wo es heißt, du begegnest mir als drei in einem und einem in dreien. Das umschreibt es für mich schön in Deutsch. Es gibt sonst in anderen Sprachen noch gute Erklärungsversuche. Wie ist es, wenn wir beten? Was steht uns vor Augen? Wie ist unsere Beziehung von hier, von der Erde, zum Himmel? Denken wir an eine einzelne Person? Denken wir an Jesus? Oder denken wir, ich kann es nicht verstehen, aber Gottes Geist ist irgendwie hier und wenn ich jetzt was sage, dann hört er das sicher. Was denken wir, wenn wir zu beten beginnen? Ich möchte auch einen Text noch vorlesen aus Johannes Kapitel 17. Ich habe meine Bibel im Büro liegen lassen, deswegen habe ich mein Handy. Das sollte genauso schnell gehen. Ich lese Vers 21 von Johannes Kapitel 17. Da betet Jesus. Und Jesus sagt, ich bete, dass sie alle eins sind. Und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich versuche diesen so dichten Satz etwas in eigener Sprache zu erklären. Jesus spricht von der Gemeinschaft, die er und der Vater hat. Und er sagt, das ist wie eins. Wir sind so miteinander, dass man das nicht trennen kann. Ich, Jesus und der Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wer den Vater sieht, der sieht mich. Und jetzt sagt Jesus, und all die, die an mich glauben, die sollen genauso zu uns gehören. Und das ist der springende Punkt. Wenn wir zum Beten kommen, dann kommen wir nicht und begegnen einer Person. Wir kommen in eine Gemeinschaft. Ich sage es etwas flapsig. Wir kommen an einen Tisch, wo schon drei sitzen. Und die drei, die sind schon im Gespräch. Vielleicht über mich. Vielleicht über Dinge, die mich betreffen, die viel größer sind als das, was ich mitbringe. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, sie lieben sich. Da ist eine wunderbare Atmosphäre. Jeder zeigt auf den anderen und sagt, was ich sage, ist nur vom Vater. Und der Vater sagt, schaut hier, das ist mein Sohn, den liebe ich, an dem habe ich mein ganzes Wohlgefallen. Und der Geist, der weist auf Jesus und sagt, hört, was Jesus sagt, es ist richtig. Und der Geist führt zum Vater und sagt, schaut, was der Vater geplant hat, ich zeige es euch. Ich zeige euch seinen ganzen Plan. Es ist eine lebhafte, liebevolle, lebendige und niemals stille Runde, in die wir kommen. Es ist nicht so, wie wenn wir in ein Büro hineinplatzen und irgendein Beamter schläft. Entschuldigung. Irgendein Pfarrer schläft. Nein, da ist eine Gemeinschaft und die ist hochaktiv. Was verändert das, wenn wir beten? Ich habe gemerkt, bei mir verändert das sehr viel. Ich komme oft leer und bete. Dann fällt es mir ein zu beten. Und dann weiß ich nicht so recht, was ich sagen soll. Jetzt will ich ein paar Worte zu Gott sagen, aber was soll ich sagen? Ich fühle mich leer. Und ich habe begonnen, dieses Lied am Morgen zu singen, für mich. I bind upon myself today the gift to call on the Trinity. Auf Deutsch, ich lege diese Rüstung an und dazu gehört, dass ich das Recht habe, in die Dreieinigkeit einzutreten. The gift to call on the Trinity. Das ist ein Geschenk. Ich verstehe das nicht, wenn ich das bete. Ich werde das nicht erklären können. Aber ich kann es spüren. Es macht etwas mit mir, wenn ich mich darauf einlasse. Es ist ein Geheimnis, das mich zum Staunen bringt. Und in dem Moment, wo ich losbete und meinen ersten Satz sage, merke ich, ich muss nicht laut reden. Gottes Geist ist in mir. Und auch wenn ich ihn jetzt gerade nicht spüre, ist da, ist mir geschenkt. Und er verbindet mich mit dem Vater und mit dem Sohn. Und der Vater hat ganz sicher einen Plan, auch für heute. Und der Sohn hat für alles eine Antwort, was bei mir schief läuft. Er ist mein Erlöser. Und wenn es mir schlecht geht und es hat einen Grund in irgendetwas, das ich falsch getan habe, dann ist Jesus meine Rettung. Wir sind eingeladen in Gottes Gemeinschaft, du und ich. Und das ist das große Geschenk, das Jesus gebracht hat. Aus diesem Moment, wenn wir das erleben, entsteht echte Anbetung. Staunen heißt echte Anbetung. Wenn man es nicht einfach mit Worten beschreibt, es ist richtig, das ist auch gut, dann kann man sich selber belehren. Der Paulus sagt, lehrt und ermahnt euch durch geistliche Lieder. Aber echte Anbetung ist, wenn das auch echt ist, was ich staune, wenn ich überwältigt bin, wenn sich der Himmel ein Stück auftut. Ich möchte euch einladen, ihr könnt das jeden Moment erleben, wo ihr dran denkt. Jeden Morgen und auch am Abend, wenn es nötig ist, vielleicht sogar am Mittag. Dann denkt, wir haben ein Recht, in diesen Raum der Dreieinheit einzutreten. Denn Jesus hat die Tür aufgemacht. Hat uns eingeladen. Ich möchte beten. Jesus Christus, Vater im Himmel, Heiliger Geist, vielen Dank, dass wir eingeladen sind. Du siehst jeden von uns, du siehst, wie wir zu dir stehen, ob wir erfüllt sind, staunend sind oder leer. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns mit deinem Geist erinnerst an diese Einladung, die jeden Moment gilt von dir. Danke, dass du gekommen bist und dich gezeigt hast. Danke für den offenen Himmel und für den Blick, den kurzen Blick dorthin, wo du bist. Amen.